Ich fange an mit dem Predigtext, der steht in Lukas 19. Ihr habt das auch im Gottesdienstblatt stehen. Lukas 19 von 1 bis 10. Heißt es, Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Und sieh doch, dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab. Muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Der stieg sofort vom Baum herab, voller Freude, nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, er ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn, er sieh doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben, und wenn ich wem ich zu viel abgenommen habe, werde ich es vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Die nächsten Predigten sollen Jesus-Begegnungen wiedergeben. Und ich möchte anfangen mit dieser Geschichte von Zachäus, die uns sicher sehr vertraut ist. Ich möchte aber warnen, dass wir nicht glauben, dass diese Geschichte schon längst bei uns abgelegt werden kann. Denn Jesus ist nicht harmlos. Er gibt sich mit verhassten Menschen ab und das ist etwas, was wir immer wieder neu hören müssen und verstehen müssen. Denn wir sind alle vielleicht sowieso eventuell für Gott, aber wenn wir es ernst nehmen, dann muss das noch viel mehr Unruhe in uns erzeugen. Wer das Reich Gottes will, der muss unruhig werden und bleiben. Und das Dritte, was ich in diesem Text entdeckt habe, ist, dass es eigentlich nur einen Antrieb gibt für Umkehr, das ist Freude. Hier steht davon, dass Zachäus voller Freude war. Und das ist der einzige Antrieb, den wir finden, wenn es um Umkehr und Bekehrung geht, wenn Menschen auf einen wieder guten Weg zurückkommen wollen. Und deswegen sollen wir, glaube ich, als MOGA, als Gemeinde auch Freudenbringer sein, vor allen Dingen in diese Welt. Nicht uns darüber beklagen, wie unterschiedlich wir alle sind. Oder das ständig im Fokus haben, was uns alles so verschieden macht, sondern unser Dienstauftrag ist, Freudenbringer zu sein in diese Welt. Liebe Gemeinde, Freude und Lachen war unser Thema gestern Abend, wer dabei war. Das war ein voller Keller mit Freude und Lachen und mit viel Humor. Peter Gessler hat uns in den Spiegel sehen lassen und viele Sager und fromme Einstellungen einmal von der komischen Seite her gezeigt. Ich habe ihm übrigens gestern meine Rechnung für meine Tantiemen schon gestellt. Wer mich so oft einbaut, der muss auch mitzahlen. Freude und Lachen, das innere Erfülltsein von der Freude und dem Frieden, den die Versöhnung mit Gott bringt, das ist die erste Voraussetzung auch für Erweckung. Freude und Lachen aus tiefstem Inneren heraus, dann, wenn wir berührt sind, wenn wir merken, dass hier Freiheit ist, dass wir uns endlich einfach fallen lassen dürfen. Für Erweckung und Erneuerung die erste Voraussetzung. Ich weiß nicht, wer das beobachtet, aber auf Facebook ist es in der Zwischenzeit auch schon recht oft zu sehen. Es gibt so etwas wie eine kleine Erweckung in Kentucky, in Asbury, und der John Doss, der hier mit mir auch Jugendarbeit gemacht hat, ist eigentlich zufällig oder eben nicht zufällig an dieser Uni jetzt wieder in Amerika und hat von Anfang an mitgeschrieben, was da passiert. Und in der Welt wird das beobachtet, da sind also seit Wochen Studenten, Hunderte, Tausende zusammen und beten und singen und machen einen sehr fröhlichen Eindruck dabei. Freude ist eigentlich das, was Erweckung und was auch Neubeginn trägt. Egal wer und wie, Menschen werden sich nicht durch Zwang und auch nicht durch Druck, auch nicht durch Mahnen oder Warnen, auch nicht durch Maßnahmen, die uns generalisiert dann gesetzlich vorgegeben werden, dadurch werden sie sich nicht verändern. Alles, was von außen als Druck, als Zwang erscheint, führt uns nicht aus unseren Irrtümern heraus, denn es ist immer etwas, was uns nur äußerlich beeindrucken kann. Auch Revolution, wenn es so eine Massenpsychose ist, ich weiß nicht, ob ihr mitverfolgt, was im Iran passiert, aber die Enttäuschung über diese islamische Revolution ist jetzt so groß. Auch Revolution, wenn es solche Massenpsychosen sind, wird Menschen nicht verändern, führt nicht in die Freiheit. Nur die Freude. Und die Geschichte beginnt mit einem kleinen Mann hier auf einem dicken Ast. Kleine Leute, die es zu etwas gebracht haben. Ja, das fällt im Fernsehen dann manchmal gar nicht so auf, wie klein manchmal Menschen sind. Und dann stellen wir fest, wow, der ist ja gar nicht so groß, wie ich dachte. Aber der hat es zu etwas gebracht. Der hat kompensiert. Er hat die anderen dann in geistiger oder professioneller oder kompetenter Hinsicht überragt. Und das finde ich immer ganz erstaunlich, wenn wir da so plötzlich auch überführt werden, was wir für Meinungen von Menschen haben. Der Zachäus war auch nicht groß, aber er war erfolgreich. Jedenfalls in der Mafia in Palästina, muss man sagen. Ein erfolgreicher in der Mafia, die damals geherrscht hat. Er war der, der eigentlich mitgemacht hat in einem System, in dem der Staat zugeschaut hat, wie Menschen ausgenommen wurden ohne Ende. Deswegen ist das, finde ich, auch keine Geschichte, die man so eins zu eins im Kindergottesdienst erzählen kann, auch wenn sie uns manchmal so angeboten wird und wenn sie sicher auch so erzählbar ist, natürlich. Da ist es dann eher glatt und unheimlich entspannt. Ja, da kommt der Zachäus da vom Baum herunter, weil Jesus ist nett zu ihm, und dann rennt er gleich nach Hause und macht das Essen und Jesus kommt zu ihm und dann feiern sie und alles ist Happy End. Nein, das ist noch lang nicht alles. Auch ein softes Christentum ist eben nicht alles. Jeder gehört dazu. Warum sollen wir wirklich jemand ausgrenzen? Gott hat seine Liebe für jeden. Und wenn jeder angstfrei und liebevoll mit den anderen umgeht, dann lassen sich alle Probleme dieser Welt lösen. Das ist alles nicht ganz falsch, aber damit kommen wir noch nicht an den Punkt, der hier eigentlich zu finden ist, der hier in dieser Geschichte passiert ist. Natürlich geht es hier auch darum, niemand auszugrenzen. Natürlich geht es darum, dass Gott jeden Menschen liebt. Und es geht darum, dass die Liebe am Ende die einzige Lösung ist für Probleme, wie wir sie haben. Aber die Frage ist, wie kommt die Liebe denn eigentlich in diese Welt hinein? Die Frage ist auch, wer kann von sich ernsthaft behaupten, dass er oder sie diese Liebe hat? Und wie ergeht es dieser Liebe, wenn sie in diese Welt hineinkommt? Wenn sie wirklich da ist? Wie kommt Liebe in diese Welt hinein? Und wer will behaupten, dass er oder sie diese Liebe hat? Und wie ergeht es denn der Liebe, wenn sie in dieser Welt zum Tragen kommt? Jesus ist bereits auf dem Weg nach Jerusalem. Wir sind mitten in der Passionsgeschichte. Die Leidenszeit hat hier schon begonnen. Und wir wissen, in Jerusalem wird Jesus wegen seiner Art zu lieben, wegen dieser Liebe ans Kreuz geschlagen. Wegen dieser Liebe Gottes und weil er sie gelebt hat, wurde er umgebracht. Zachäus, der Kleine, war ein Gangster. Und das größte Problem heute in der Bekämpfung der Mafia ist eben auch, dass die Regierungen zuschauen, während sich Korruption breit macht. Das war hier genauso. Im Römischen Reich hat die Regierung in Rom zugeschaut, wie sich jede einzelne Stelle in dieser Kette an Befehlsempfängern bereichert hat. Da waren zunächst einmal die Beamten in Rom und dann waren die Kleinfürsten in den einzelnen Provinzen und die Kleinfürsten hatten ihre Zöllner und Zolleinnehmer und in Jericho offensichtlich war der Zacharias hier an erster Stelle. Und dann hat man bis heute das Argument, naja, wenn die nichts machen und wenn wir denen das verbieten, dann floriert die Wirtschaft ja gar nicht mehr. Es muss ja diese Schattenwirtschaft auch geben, denn nur dadurch gibt es dann auch echte Wirtschaft. Auch heute sitzt Mafia in der Industrie, in den Banken und es wird zugeschaut. Sollen sie eben das Gute mit dem für sie Nützlichen verbinden? Zachäus war so ein Profiteur von Korruption. Und deshalb ist diese Geschichte nicht harmlos. Sie hat einen dunklen Hintergrund. Und Jesus ist auch nicht harmlos, weil er sich mit verhassten Menschen abgibt, weil er bei denen ist, die alle anderen meiden. Zachäus war ein Ausbeuter, der selbst gehorchen musste, und er war irgendjemanden verantwortlich, der wiederum nach Rom bezahlen musste. Und wegen Leuten wie Zachäus litten Menschen Hunger. Das ist das, was an dieser Geschichte eben nicht harmlos ist. Jesus ist nicht harmlos, weil er sich mit verhassten Menschen abgibt. Und diese Dramatik, die hier drin gar nicht auf den ersten Blick zu sehen ist, die sollen wir eigentlich verstehen. Zachäus war unrein. Zudem wäre niemand gegangen. Er war ein Ausgestoßener. Warum? Weil er ständig mit Nichtjuden zu tun hat, weil er sich ständig mit den Römern abgegeben hat, mit ihnen auch Geschäfte gemacht hat, er ihnen auch verantwortlich war. Er war eigentlich gleichwertig einem Kriminellen, für die jüdische Mehrheit völlig außen vor. Und deshalb, was für ein Skandal. Jesus ruft diesen Mann und er sagt, dass er bei ihm übernachten will. Das ist ein Skandal. Er will bei ihm ins Haus und er durchbricht damit alle Regeln. Alles, was damals galt, hat Jesus überschritten. Ich glaube, dass es da um mehr geht als um Tabubrüche und Regelverstöße im üblichen Sinn. Warum? Weil das Volk Gottes Israel seit Jahrtausenden mit diesen Regeln gelebt hat. Und die Regeln kennen wir. Die Sozialordnung Gottes kennen wir. Da heißt es im Psalm 1, wo finden wir die Frommen? Nicht dort, wo die Spötter sitzen. Nicht bei den Kritikern der Tora. Nicht bei den Areligiösen und auch nicht bei denen, die das Wort Gottes neu interpretieren oder irgendwelche Geschäfte machen und so tun, als ob alles egal sei. Und das ist doch richtig, oder? Und trotzdem macht Jesus es hier anders. Trotzdem verhält Jesus sich hier völlig anders. Er geht dorthin, wo die Spötter sitzen. Er geht dorthin, wo die Korrupten sind, wo die Gottlosen sind. Dabei kann den Gottlosen das Leben doch gar nicht gelingen, sagt der Psalm. Diesen Menschen wird die Zeit alles nehmen und sie werden vergehen wie die Spreu, die wegfliegt, wenn man den Weizen trischt. Sie sind wie die Spur, die sich in der Wüste verliert. Also halte zu diesen Menschen doch gefälligst Abstand. Das finde ich ist auch gute evangelikale Lehre. So ist es ja auch, wie wir es oft verkündigen. Aber tut Jesus nicht genau das Gegenteil? Wie kann er zu einem gehen, der die Lehre des Gottesvolks mit Füßen tritt? Wie kann er zu Tisch sitzen mit einem aus dieser Riege, mit einem, der sich an Israel vergeht, am Volk Gottes vergeht? Manchmal denke ich, dass unsere derzeit so brennenden Fragen nach unserem Umgehen mit Menschen, die homosexuell empfinden, beinahe in der Lappalie sind, gegen die Konflikte, die Jesus damals aufgeworfen hat. Er begibt sich zu denen keiner Kontakt haben wollte. Und er musste dafür sterben. Alle in Jericho, die irgendwo dem Gesetz des Mose treu sein wollten, alle, die das Gesetz beachtet haben, müssen sich hier provoziert gefühlt haben. Eine Provokation sondergleichen gegen unseren Glauben. Aus Glaubensgründen können wir hier nicht zusehen, können wir nicht tatenlos bleiben. Der Typ verführt jetzt sogar seine Schüler mit, ihm mitzugehen, sich mit den unreinen, kriminellen Handlangern der Römer zusammenzusetzen. Ich glaube, das, was hier deutlich wird, ist, dass es Unruhe gibt, wenn das Reich Gottes kommt. Dass es Unruhe gibt, wenn das Reich Gottes kommt. Wer das Reich Gottes will, der muss auch unruhig werden und unruhig bleiben. Da bleibt nicht alles beim Alten. Und das erleben wir hier an der Reaktion des Zachäus, dass hier gar nichts harmlos ist und gar nichts normal ist. Unfassbar für Zachäus, dass Jesus bei einem Ausgestoßenen übernachten will, dass er zu ihm gehen will. Er wollte sich da versteckt halten, einfach nur aus der Distanz schauen. Und jetzt kommt der Reine ins Haus des Unreinen. Jemand, der sich nichts vorzuwerfen hat, der sein Leben den Menschen gewidmet hat, aber er geht als erstes zu dem Unreinen, zu dem, der ausgestoßen ist. Gemeinsam essen heißt alle Schranken überwinden. Wenn wir uns zusammensetzen und essen, dann ist das damals in der Antike und heute auch ein Zeichen dafür, dass eigentlich nichts zwischen uns steht. Wenn wir Abendmahl feiern heute, dann ist es ein Zeichen dafür, dass nichts zwischen uns steht, dass wir an einem Tisch sind, dass wir uns in die Augen schauen. Und dass Jesus die Gemeinschaft in diesem letzten vollen Sinn sucht, das ist für Zachäus so überwältigend, dass er selbst dann unglaubliche Kräfte freisetzen kann. Dass er selbst dann unheimlich in Bewegung gerät. In ihm passiert etwas. Und da steht, es ist Freude. Die Freude über etwas unfassbar Liebevolles bricht durch. Die Zuwendung Jesu erreicht das, was alle Ablehnung, alles Zurechtweisen, alle Verachtung der Menschen vorher nie erreicht hat. Da gab's sicher genug, die gesagt haben, auf welchem Weg begibst du dich da? Wie kannst du nur? Die Zuwendung Jesu erreicht das, was alle Ablehnung, alle Zurechtweisung, alle Verachtung der Menschen nie erreicht hat. Gottes Herrschaft bricht an in diesem Einander annehmen. In diesem Einander in die Augen sehen. Im Anstoßen und das Glas heben. Im Feiern dieses Mahls. Und Gottes Wille gilt allen Menschen, den Gerechten und den Ungerechten. Das Erstaunliche ist, so wie Zachäus bei der Ausbeutung der Mitbürger bei seinen Betrügereien aufs Ganze gegangen ist, wie er ganze Sache gemacht hat, so geht er jetzt auch aufs Ganze in seiner Umkehr. Seine Freude ist so groß, dass er überhaupt keine Anweisungen braucht. Er muss ihm niemand sagen, was eigentlich falsch gelaufen ist. Er bekennt seine Schuld. Er verspricht Wiedergutmachen. Er sagt, die Hälfte des Vermögens, das ich habe, gebe ich den Armen. Und da, wo ich jemand abgezockt habe, kriegt das vierfach zurück. Das ist keine Idylle. Das kostet. Da ist plötzlich viel auf dem Spiel, auch die Zukunft dieses Mannes. Wovon wird er leben? Was für Privilegien kann er jetzt noch nutzen? Ohne den Schutz, ohne dass er Macht hatte, andere auszubeuten. Und das, glaube ich, ist der wunde Punkt. Genau hier, da passiert Umkehr, da passiert auch Erweckung im weitesten Sinne. Weil wir sind ja alle für Gott. Wir finden das alle cool. Aber wenn es etwas kostet, wir hätten alle gern Jesus in der Nähe. Wir wären ihm alle gern nachgefolgt. Aber wir würden vielleicht anders drüber reden, wenn wir sehen, was sich bei uns ändern würde und sich vielleicht auch ändern müsste. Die Sache Gottes haben und dabei ruhig bleiben geht eigentlich nicht. Die Unternehmung, Glaube und Gemeinde, aber bitte keine Kosten, so wird es nicht funktionieren. Das ist das Geheimnis, dass hier so viel Freude da ist, dass Veränderung passiert. Und das klar ist, beides geht nicht. Ich kann nicht so weiterleben wie bisher und trotzdem diese Einladung annehmen, dass Gott bei mir einkehrt. Wer an das Reich Gottes glaubt, muss unruhig werden, hat Benedikt von Nursia, glaube ich, gesagt. Wer an das Reich Gottes glaubt, muss unruhig werden. Da muss etwas passieren. Unruhe ist die erste Bewegung hin zu Gott. Zachäus begegnet in Jesus der lebendigen Geschichte, die Gott mit seinen Menschen macht. Und jetzt ist er unruhig geworden, aus freien Stücken, einfach aus dieser Freude heraus, dass da Liebe ist, dass da angenommen sein ist, dass jemand zu ihm kommt, dass ihn jemand nicht mit spitzen Fingern anfasst, sondern sich zu ihm an einen Tisch setzt. Die Freude über diese Begegnung verändert. Gestern habe ich auch einige fröhliche Begegnungen gehabt und die haben mich schon auch verändert. Aber ich glaube, es ist noch was anderes, wenn wir Jesus begegnen und deutlich wird, wie sehr wir an dieser Stelle in einer anderen Situation sind, wie er uns in seiner Liebe annimmt, so wie es niemand anderer tut. Die Begegnung mit Jesus, der dir sagt, was in deinem Leben ist und was er dir bringen will. Da kommt Unruhe. Aus der Freude über die Liebe Gottes, da kommt Unruhe in unser Leben. da wird die träge Masse unseres Lebens plötzlich beweglich und sie hat nicht mehr die Bedeutung, die sie vorhatte. Gott, wenn wir diese Freude erleben, bringt es fertig, das Schwergewicht unseres Lebens zu verändern. Und das ist die Freude über die Erfahrung, dass Gott mich will, über diese Erfahrung, dass er mich will. Überall da, wo Menschen mich anschauen und ich schon spüre, was sie über mich denken, es ist die Freude über die Erfahrung, dass Gott mich will, über dieses Erleben, dass ich da ohne Vorbehalte geliebt und angenommen bin. Dass er mich sucht, dass er mir nachgeht, dass er mich auch nach 20 Jahren Christsein vielleicht mit allem Frust liebt, unbändig liebt, dass er bei mir einkehren will, dass er mich nicht für Abschaum hält. Voller Freude hat Zachäus Jesus in sein Haus hineingelassen, weil jetzt alles anders war. Da sagt einer, ich komme zu dir. Und das ist die Freude, die uns zur Umkehr fähig macht, die eigentliche Kraft. Als Gemeinde, noch einmal dieser Satz zum Schluss, sind wir Dienstgemeinschaft, um Freude zu bringen, um diese Freude in die Welt zu bringen. Wir sind Dienstgemeinschaft als Freudenbringer in die Welt und wir dürfen am Zachäus merken, was das im Endeffekt bedeutet. Dass es nur um diese Liebe geht, die auch dorthin geht, wo sonst niemand ist. Er ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist, heißt es hier. Aber Zachäus steht auf und sagt, was sich bei ihm geändert hat. Allein durch die Freude dieses Besuchs. Lassen wir uns das schenken, dass wir aus dieser Freude heraus auch Freudenbringer sein dürfen, dass wir diese Freude selber erleben. Amen.